ARD Sounds.
Die Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Und da komme ich mir eher dann vor wie so eine Alchemistin, die versucht irgendwie dann doch letztendlich, ehrlich gesagt, aus Scheiße Gold zu machen.
Eine Aussage der Büchermacherin und Autorin Judith Schalansky mit ganz viel Hintersinn. Wir haben mit ihr über ihr neues Buch Marmor, Quecksilber, Nebel, woraus die Welt gemacht ist, gesprochen.
Außerdem sprechen wir mit einer Dichterin, die jahrelang als Primatenforscherin gearbeitet hat und ein Buch geschrieben hat über Affenliebe, wie Menschen sich im Affen spiegeln.
Lustig wird's auch, Anne-Dore Krohn spricht über das neue Buch von Niklas Mahler mit dem wunderbaren Titel Ach, die dumme Literatur.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Bücherblättern. Haben wir schon mal reingeträumt in diese Sendung. Im Traum wird es jetzt um Menschen und Affen gehen und welche enge Beziehung Mensch und Affe verbindet, das wird schon an den vielen Redewendungen deutlich, die man ja wie selbstverständlich verwendet, wenn man sagt, da hat jemand an jemand anderen einen Affen gefressen, dann ist damit oft eine übertriebene Zuneigung gemeint. Dann gibt es auch noch diesen Begriff Affenliebe. Ich habe nachgeguckt, das stammt aus dem 18. Jahrhundert und meint eine blinde, übertriebene, kurz eine komplett unvernünftige Form der Liebe.
Affenliebe, so heißt auch das Buch der Lyrikerin Lara Rüther, die jahrelang am Leipziger Zoo in einem Primatenforschungsinstitut gearbeitet hat und dabei auch viel darüber erfuhr, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein. All das hat sie in ihrem Buch Affenliebe festgehalten und darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten, Lara Rüther.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend. Affenliebe. Wir haben über den Begriff vorhin schon gesprochen, dass es eine übertriebene Liebe oft umschreibt. Was bedeutet Ihnen dieser Begriff und warum ist er der Titel Ihres Buchs geworden?
Ja, das hat so angefangen, dass also erst war es nur ein Arbeitstitel und das hat sich dann aber sehr schnell auch zu einem roten Faden des Buches entwickelt. Es ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Die Frage nach zu viel Liebe, analog zu der ganz konkreten Liebe zu den Affen, ist etwas, was mich sehr beschäftigt, weil ich glaube, dass dieses zu viel Liebe sehr, sehr, sehr menschlich ist.
Sie haben 5 Jahre lang am Leipziger Zoo Primatenforschung betrieben. Bewerbungsgrund erfahren wir im Buch Neugier oder nerdiges Interesse. Warum waren Sie denn bitte schön gerade auf die Affen so neugierig?
Ja, der Bewerbungsgrund war eigentlich noch ein bisschen banaler, weil ich nämlich sehr impulsiv einen sehr blöden Nebenjob gekündigt hatte. Und dass die Ausschreibung für diese Primatenbeobachtung und Hilfe bei Studiendurchführung war die erste Anzeige, die ich auf dem schwarzen Brett gesehen hatte. Und habe gedacht, das klingt irgendwie total cool. Ich schreibe Gedichte, ich weiß eigentlich gar nicht so viel über Affen, aber klingt voll interessant und ich bewerbe mich einfach mal. Und dann hat das geklappt, ja.
Und es ist ein tolles Buch draus entstanden. 5 Jahre haben Sie gearbeitet am Primatenforschungsinstitut und wie es im Buch heißt, es ist einer der ersten Sätze im Buch, in der Zeit habe ich noch nie einen Affen berührt. Also Ihr Buch beginnt mit einem Berührungsverbot, einer Distanz, einem Abstandsgebot fast schon zwischen Mensch und Tier. Warum haben Sie das an den Anfang gesetzt?
Erstmal war das eine der häufigsten Fragen ist, die mir bei meinen Touren durchs Pongoland, also durch das Affenhaus gestellt wurden, weil sich das viele Menschen nicht vorstellen konnten, dass es da diese Barriere gibt bei der wissenschaftlichen Erforschung von Primaten. Hat es natürlich auch etwas in so einem metaphorischen Sinn damit zu tun, dass man, wenn man etwas wissen will, sich etwas aneignen will, das alles auch mit so einer Sehnsucht nach Berührung auf irgendeiner Ebene, ob das jetzt kognitiv ist oder im Laden, wenn man Stoffe befühlt und irgendwie guckt, okay, kann das zu mir passen? Also diese Sehnsucht nach Berührung, nach Nähe, einfach eine ganz menschliche ist. Also nicht nur und irgendwie dieser Versuch, den Affen zu verstehen, auch damit zu tun hat, wie wir uns selber verstehen. Und diese Sehnsucht kam mir da sehr passend vor als Einstieg.
Der Pfleger, also Richard.
Eine Sehnsucht nach dem Unbekannten. Ja, Entschuldigung.
Bei uns darf man immer zu Ende denken. Der Pfleger Richard warnt sie vor den Affen, die seien, Zitat, scheiße, intelligent, unberechenbar und stark wie Elefanten und Tiger. Was hat Sie denn, Frau Rüther, am meisten überrascht an den Affen?
Wie frech die sind. Also, dass die auch lügen können und dass die einen auch austricksen, wenn sie denken, sie könnten dann vielleicht noch ein bisschen mehr, es gibt dann immer so Belohnungstrauben und kleine Päckchen, die dann gebastelt werden. Also, wenn die denken, sie können noch ein bisschen mehr rausholen, dann können die einen auch täuschen. Und das finde ich finde das total spannend, weil ich habe auch einen Neffen und seit der gemerkt hat, dass wenn er mal nicht die Wahrheit sagt, dass irgendwie so ein bisschen, also da so eine Art von Macht auch über die andere Person hat, haben wir so ganz witzige, entspannen sich halt so ganz witzige Gespräche und die Gewissheit, dass das auch Affen können, das fand ich total faszinierend.
Ich habe im Buch noch mehr Parallelen zwischen Mensch und Affe gefunden. Zum Beispiel beobachten Sie einen Affen, der sich auf den Boden wirft und schreit, damit ihm die Mutter Möhren abgibt, und konstatieren ein richtiges Supermarktbaby. An anderer Stelle machen die Affen dann ein Duckface, wenn sie immer wieder diese fast ja schon unheimlichen Parallelen beobachtet haben zwischen Affe und Mensch. Welche Gedanken hat das angestoßen in Ihnen?
Mir ging es in dem Buch nicht darum, zu zeigen, dass uns die Affen halt super ähnlich sind, weil ich glaube, dass davon gehen wir alle mittlerweile aus. Also die Forschung ist ja so weit, auch durch die Populärwissenschaft, dass wir alle wissen, wie nah wir uns irgendwie stehen und dass es da ganz viel gibt, in dem wir uns wiederfinden können. Mich hat mehr interessiert die Art, wie wir uns projizieren auf die Affen und dann doch auch auf dieses menschliche Bedürfnis, eine klare Grenze ziehen zu können. Also zu sagen, ja, da sind wir uns total ähnlich, wenn Asibo sich auf den Boden wirft und wie ein Supermarktbaby schreit und die Mama erpresst sozusagen. Aber sie sind uns doch nicht so ähnlich, als dass wir sie nicht einsperren dürften oder andere Dinge.
Sie verbinden im Buch die Beziehung zwischen Mensch und Affe auch mit ihrer eigenen Geschichte. Sie sagen es ja, es geht auch um das Aufwachsen, es geht auch um Liebe, um zu viel Liebe. Es geht um ein Aufwachsen ohne den leiblichen Vater, mit einem Kuckucksvater. Was haben Sie denn in der Begegnung mit den Affen über Ihre eigene Geschichte gelernt?
Ja, genau. Also in dem Buch geht es darum, wie diese Affen Teil meines Lebens geworden sind, obwohl ich sie nicht anfassen kann. Dass das mehr als ein Job war, nicht nur, weil ich sie unheimlich lieb gewonnen habe und auch kennengelernt habe, also jeder Affe ist ja auch ein eigenes Individuum, sondern weil ich natürlich auch das, was ich gelernt habe über sie und auch von ihnen, immer auch bezogen habe auf mein Leben. Und die Stelle, die Sie jetzt ansprechen, diese Frage nach dem leiblichen Vater, die in meinem Leben sehr, sehr lange gar keine Rolle gespielt hat, die ist ausgelöst worden von einem Gorillamann, nämlich Abeku, der im Tierreich für mich die klassische Vaterfigur ist, also so imposant, die bricht in dem Buch in mein Leben. Und diese Begegnung mit diesem Silberrücken, Auge zu Auge und ganz nah, gefährlich nah, wenn auch getrennt durch eine Scheibe natürlich, aber die hat bei mir ganz viel angestoßen. Das kann ich, ich kann es nicht besser als in dem Buch erzählen, glaube ich, weil das natürlich auch ganz viel aufmacht.
Am Ende, Lara Rüther, schreiben Sie, dass die Affen für Sie eine Art Anti-Stressball seien, der selbst bei härtestem Kneten in seine Form zurückspringt. Da heißt es, egal wo ich war und was mir in der Welt draußen passiert ist, als wären die Affen hier drinnen der Fluchtpunkt, zu dem ich wie ein Gummiband zurückschnelle. Spüren Sie den Zug dieses Gummibandes noch immer? Besuchen Sie Ihre Affen noch?
Ja, ich besuche die immer noch. Es ist so eine bittersweete Erfahrung dann immer, weil ich freue mich auf der einen Seite immer maßlos, die wieder zu sehen und mit denen weiter Klopfspiele zu spielen und so an der Scheibe und meine auch, dass sie mich wieder erkennen. Aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch so, das ist so ein ganzer Kosmos für sich und ich gehöre da jetzt nicht mehr in dem Alltag dazu, weil mein Vertrag ausgelaufen ist, der konnte nicht verlängert werden und natürlich vermisse ich die da auch, ja. Aber es ist auch tröstend zu wissen, dass dass irgendwie, die haben ja auch dadurch, dass man sie nicht berühren darf und weder Mensch, also weder Pfleger noch Forschende hineingehen, die haben ihre eigenen Sozialstrukturen und da spielt man dann doch auch eher eine Randerscheinung. Das ist auch schön.
Wenn
sie auch eingesperrt sind. Also das muss man ja auch dazu sagen. Also ich scheue mich auch nicht, über Zoohaltung zu sprechen. Das ist etwas, was mich jeden Tag in meinem Alltag auch beschäftigt hat, natürlich.
Genau, Sie sagen am Ende dann auch, die letzten Affen werden eingesperrte Affen sein.
Ja, die sind sehr bedroht. Und das ist meine Vermutung, dass wir ja in den Zoos so eine Art lebendige Museen haben, die man begehen kann, wie so ein Archiv, da der Lebensraum der Primaten, also dieser Menschenaffen vor allem, zerstört wird. Und die Zooaffen kann man auch nicht einfach so einfach wieder auswildern. Das ist sehr teuer, langwierig und manchmal sogar unmöglich.
Wenn Sie in den poetischen Affenkosmos eintauchen wollen von Lara Rüther, dann legen wir Ihnen ein Buch ans Herzen, das heißt Affenliebe, ist erschienen im Karl-Hanser Verlag, hat 288 Seiten und kostet 25 €. Und wir sagen vielen Dank fürs Gespräch an Lara Rüther. Tschüss, schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
In der letzten Sendung haben wir Tom Kummers neuen Roman Freiwürfe mit einem Diktator als Favoriten vorgestellt. Darin geht es um den heutigen nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Kim Jong-un, der in Bern zur Schule ging und dort auch Basketballunterricht nahm.
Jahre später bekommt sein Sportlehrer Frank Bixel eine persönliche Einladung aus Pyongyang von seinem ehemaligen Basketballschüler. Von einer ganz speziellen Reise handelt auch das Buch, das Tom Kummer uns als seinen Wirkungstreffer genannt hat.
Das ist Tom Wolf, der Electric Cool Aid Acid Test. Den habe ich mit 16 gelesen. Ein Klassiker der amerikanischen Literatur, glaube ich. Das Amerika der späten 60er Jahre, LSD-Experimente, San Francisco, Blumenkinder. Das hat mich schon fasziniert, eine Busreise durch Amerika mit Ken Kesey und den Merry Pranksters. Das ist ein Buch, das nicht jetzt meine Generation so betrifft, sondern eher die Hippie-Generation, aber sprachlich ist es einfach so fast von frei geschrieben und entspannt und einfach ein großartiges Buch, das Grenzen überschreitet.
Auf Schweizerdeutsch klingt dieses ganz entspannt. Natürlich noch entspannter. Tom Kummer über Tom Wolfe, der Electric Kool-Aid Acid Test, die legendäre Reise von Ken Kesey und den Merry Pranksters ist ins Deutsche übersetzt worden von Bernhard Schmidt. Im Heine Verlag erschienen, 560 Seiten, kosten als Taschenbuch 9,90 €. Er macht Weltklasse-Comics aus Weltliteratur. Der Wiener Zeichner und Comic-Künstler Nicolas Mahler. So zum Beispiel aus der Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, James Joyce, Ulysses oder Musils Mann ohne Eigenschaften. Außerdem hat er auch Graphic-Novel-Biografien, zum Beispiel über Thomas Bernhard und Franz Kafka, geschrieben und gezeichnet.
Und jetzt ist ein neues Buch von ihm erschienen und das hat den schönen Titel Ach, die dumme Literatur. Und unsere Kollegin Anne-Dore Krohn hat es gelesen und angesehen. Hallo Anne-Dore.
Ja, hallo, guten Abend.
Auf dem Einband des Buchs sieht man eine schreiende Figur, der Hut hochfliegt. Ein bisschen erinnert das an den berühmten Schrei von Edvard Munch. Was hat's damit auf sich?
Ja, das Cover zeigt wirklich ein Bild der Verzweiflung. Und um Verzweiflung geht es auch in diesem Buch. Die Verzweiflung über den Literaturbetrieb aus Sicht der Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Also Nicolas Mahler hat mal wieder, kann man sagen, in Briefen und Tagebüchern bekannter Autorinnen und Autoren herumgestöbert und zitiert Zitate gesammelt über die Zumutungen des Literaturbetriebs. Und der titelgebende Satz dieses Buches, Ach, die dumme Literatur, der ist von Hermann Hesse.
Ach, die dumme Literatur. Alles schreibt und der Durchschnitt in Geschmack und Technik steht hoch. Aber ganz wenige können was Rechtes. Sie alle schreiben, weil Schreiben ihnen das Leichteste scheint. Es ist aber das Schwerste.
Ja, das hat Hermann Hesse 1907 in einem Brief geschrieben und Nicolas Mahler hat eben viele solcher Zitate zusammengesucht über Selbstzweifel, über Unlust und über Enttäuschung, unter anderem von Ingeborg Bachmann, Marcel Proust, Bertolt Brecht, Friederike Mayröcker oder Arno Schmidt und dazu hat er eben gezeichnet. Und wer den Strich von Nicolas Mahler kennt, der weiß, niemand bringt Autorinnen und Autoren so auf den Punkt bzw. auf den Strich wie dieser Wiener Zeichner.
Ja, allerdings, ich erinnere mich an seine legendäre Darstellung von Thomas Bernhard, den er reduziert hat auf große, runde Nase oder sein Franz Kafka, der ist quasi definiert durch die Ohren und den Scheitel. Aber jetzt sind ja neue Figuren in Mahlers Repertoire, zum Beispiel Ingeborg Bachmann. Wie hat er die denn eingefangen?
Ja, für alle, die ein Bild von Ingeborg Bachmann vor Augen haben, ist sie einfach unverkennbar. Also so ein leicht angespannter Mund, eine deutliche Nasolabialfalte und dann diese Frisur, Seitenscheitel im Buch mit ockergelben Haaren. Auf einer Seite sieht man sie zum Beispiel am Mikrofon sitzen, aber anstatt vorzulesen, vor ihr liegt nämlich ein Buch, hält sie sich die Hände vor die Augen. Dabei trägt sie ohnehin schon eine Sonnenbrille. Also ein Bild der Verzweiflung und daneben dann ein Zitat von ihr zum Thema Lesereisen.
Gestern war einer der Tiefpunkte. Aber jetzt habe ich in diesem ersten feinen Hotel geschlafen, wie Schnurlis sonst schlafen in den Schweizer Bergen, bis Mittag. Heute Nacht allerdings habe ich wieder Großes vor. Erst geht es in einen Kaff namens Castrop Rauxel, gleich nach der Lesung in einen Expresszug, der um 4 Uhr früh in Wiesbaden ist und dort muss ich vormittags lesen. Oh weh, ach ja, oh mei, wenn ich nur schon daheim wäre. Ach, und wo sind all die Reisefreuden, von denen du mir was vorfantasiert hast? Die leidenschaftlichen jungen Männer, die einem nachreisen, etc., etc. Alles hast du mir ganz falsch geschildert.
Ja, das ist aus einem Brief von Ingeborg Bachmann an Max Frisch und zwar aus dem Jahr 1961. Das war die Zeit, in der die beiden ein Liebespaar waren. Und er hatte ihr offenbar völlig falsche Hoffnungen gemacht von Lesereisen, also nachreisende, leidenschaftliche junge Männer. Das konnte sie alles nicht bemerken auf Lesereise und sie hasst es einfach und klagt über die schrecklichen Zimmer in Vertreterhotels, über den Muff, die Kälte und sie möchte auf jeden Fall nie wieder auf Lesereise gehen, sagt sie. Interessant fand ich, dass Nicolas Mahler erzählt hat, dass er gerade an den eindrücklichen Zeichnungen zu Ingeborg Bachmann ganz lange saß, also bis er sie auf so wenige Striche reduzieren konnte. Er ist ja ein Meister der Einfachheit, aber nur auf den ersten Blick und manchmal dauert das, bis er zum Wesentlichen kommt. Wir haben uns letztes Jahr gesprochen in Stuttgart. Da gab es nämlich eine Ausstellung mit dem Titel Ach, die dumme Literatur. Hinter dem jetzt erschienenen Buch steht eine Ausstellung, die hat Nicolas Mahler zusammen mit Erwin Krottenthaler vom Literaturhaus Stuttgart entwickelt. Die beiden haben oft schon zusammengearbeitet, haben zum Beispiel auch die sehr erfolgreiche Ausstellung zu Franz Kafka gemacht, komplett Kafka, die an mehreren Literaturhäusern zu sehen war und auch rund um die Welt zu sehen war. Und jetzt eben auch diese Ausstellung, Ach, die dumme Literatur.
Anne-Dore, wenn du über Ausstellungen redest, weißt du, welche Frage von mir kommt. Wo gibt es die zu sehen?
Im Moment ja, die vielleicht. War in Salzburg nach Stuttgart und jetzt ist sie gerade im Literaturhaus Wien und zwar bis Ende Juli. Also wer in nächster Zeit in Wien vorbeikommt, muss da unbedingt hingehen. Da gibt es noch ein paar mehr Sachen zu sehen, als im Buch versammelt sind. Zum Beispiel gibt es Zitate zum Abreißen. Da stehen auch Weinflaschen, deren Etiketten Nicolas Mahler mit Sprüchen versehen hat. Zum Beispiel auch ein Satz von Ingeborg Bachmann. Ich rauche und trinke, um beschäftigt zu sein, kaum, weil ich es genieße überhaupt selten. Also man hat eine diebische Freude in diesem Buch und man sieht einfach, dass Nicolas Mahler es sehr mag, irgendwie die schönsten Klagen, die misanthropischsten Sätze zusammenzutragen aus dem Leben der Schreibenden. Großartig zum Beispiel auch die Korrespondenzen mit Autoren, mit dem Verleger Siegfried Unseld, vor allem die Briefe von Thomas Bernhard, der mit der Nase, an seinen Verleger, die sind ein Riesenfundus an aufgestautem Frust.
Lieber Dr. Unseld, wenn ich bedenke, mit was für einem gigantischen Werbeaufwand Sie sich über 3 Monate lang für Herrn Weisers Buch ins Zeug legen, während Sie für meine alten Meister fast nichts getan haben, könnte mir die Lust an einer Zusammenarbeit mit dem Verlag schon vergehen. Die Lebenszeit ist zu kurz, um sie mit Gezeter und Geplemper noch mehr zu verkürzen. Aber sie sollen wissen, dass ich nach wie vor ein guter Beobachter der Ereignisse bin. Ihr Thomas Bernhard.
Ja, das hat Thomas Bernhard 1985 an Siegfried Unselt geschrieben. Da war gerade sein Roman Alte Meister erschienen. Und von Martin Walser Brandung. Und da gab es offenbar einige Eifersüchteleien. Also dieses Buch, ach, die dumme Literatur, macht einfach großen Spaß. Diese wenigen Striche und dann dazu eben diese prägnanten Sätze fassen die ganzen Schrecklichkeiten des Alltags im Literaturbetrieb zusammen. Und das ist wirklich ein typischer Maler. Also komische Tragödien interessieren ihn einfach. Und er zeigt hier die Absurdität der Welt, der Literaturwelt. Und das ist niederschmetternd und erheiternd gleichzeitig.
Nikolaus Mahler, ach, die dumme Literatur, ausgewählt und gezeichnet von Mahler, ist erschienen im Surkamp Verlag, hat 120 Seiten, kostet 20 Euro. Vielen Dank für die schönen Gags, liebe Anne Dorum.
Danke, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Tschüss, schönen Abend.
Euch auch.
Am kommenden Wochenende gibt es in Berlin eine besondere Buchmesse, Berlin-Bebelplatz, Berliner Buchmesse für zensurfreie russischsprachige Literatur. Und sie findet schon zum zweiten Mal statt. Da präsentieren sich russischsprachige Verlage und Autorinnen und Autoren, die im Exil arbeiten. Und das sind einige, da sind mehr als 90 Veranstaltungen geplant für ein Wochenende.
Ins Leben gerufen hat die Berliner Buchmesse für russischsprachige Literatur Olga Chesnokova. Und die ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten. Herzlich willkommen, guten Abend.
Ja, hallo.
Guten Abend. Die Messe heißt Berlin-Bebelplatz, die findet aber am Prenzlauer Berg statt, in der Schule für Bildende Kunst und Gestaltung in der Emanuel-Kirch-Straße. Warum war es Ihnen dennoch wichtig, den Bebelplatz im Namen zu tragen, den Ort, an dem die Nationalsozialisten ja große Bücherverbrennungen durchgeführt haben?
Na, gerade darum, also weil das auch bei uns um die Vernichtung von den Büchern geht und wie bekannt, also werden viele Bücher in Russland aktuell verboten oder auch sogar vernichtet oder zensuriert. Und darum geht es auch für uns, weil wir auch die Bücher, also vor allem die Bücher präsentieren, die jetzt in der modernen Russland nicht ihren Platz finden und nicht vorstellbar wären, ja.
Also die verboten sind.
Genau. Und die sind auch jetzt alle außerhalb Russland veröffentlicht worden. Also das sind nicht die Bücher, die aus Russland kommen. Ja.
Literatur besteht aus Sprache. Wir haben immer wieder gelesen, wie sich die russische Gegenwartssprache verändert hat. Insbesondere durch den Einfluss von Propagandasprache des Krieges. Lässt sich das auch in der Literatur nachvollziehen?
Ja, also die Sprache selbst kann man also schlecht vergiften. Das ist so eine lebendige Sprache und lebendige Struktur sozusagen. Und das wollten wir gerade zeigen und die Autoren, die dabei sind, dass es nicht nur die Sprache der Propaganda von Putin ist, sondern das sind so eine lebendige, aktuelle Sprache, die ein Teil des Literaturprozesses ist, also der weltweiten. Und das ist auch wichtig, dass die Leute in Europa das auch irgendwie wahrnehmen, genau.
Würden Sie sagen, dass sich die Art, wie wir russische Literatur wahrnehmen, durch den Krieg, durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine verändert hat?
Würde ich schon sagen. Also das wird zum Beispiel in der russischsprachigen Community sehr viel diskutiert. Also welche Autoren sind jetzt aktuell und gut oder vielleicht auch Puschkin ist irgendwie nicht mehr in, weil er so und so gesagt hat, dass er so ein Imperialist war sozusagen.
Russische Autorinnen und Autoren, die heute im Exil leben, werden verlegt von Exilverlagen. Wie und wo arbeiten die? Mit welchen Herausforderungen haben die zu kämpfen?
Also erstens sind diese Verlage in ganz Europa oder in Amerika oder in Israel und diese Mitarbeiter sind verstreut sozusagen im ganzen Welt. Da sind so immer so Teams, die irgendwie Schwierigkeiten haben, zusammenzukommen. Und genauso mit den Büchern, weil es gibt sehr viele Russische jetzt im Exil, aber die sind auch so genauso in verschiedenen Ländern. Mhm. Und das ist immer, also für die Verlage ist eine Frage der Marketing und die müssen diese Bücher irgendwie verkaufen und vermarkten.
Wie machen die das, gerade wenn es so verstreut ist?
Also das ist immer ein Problem. ja, und das ist auch das Problem natürlich des Geldes. Also die haben nicht so viele Möglichkeiten wie in Russland, natürlich. Mhm. Und das ist immer die Frage des Überlebens für die. Weil das ist immer so ein Kampf, dass du das Buch verkaufst. Und du kannst die zum Beispiel nicht hier in Europa drucken lassen und in Amerika verkaufen. Das ist zu teuer und so weiter und so fort.
Machen wir doch mal ein bisschen Marketing. Können Sie vielleicht, Olga Chesnokova, einen russischen Autor oder eine Autorin herausgreifen, die nächste Woche dabei sein wird und sein Buch oder ihr Buch ein bisschen vorstellen?
Also es gibt schon Stars sozusagen, die in Europa auch gut bekannt sind, zum Beispiel Shishkin oder Sorokin oder Viktor Jerofejew. Also, aber es gibt auch sehr viele Autorinnen, die ganz jung und auf dem europäischen Markt schon ganz frisch sind. Mhm. Und eine zum Beispiel ist Yegana Djabarova. Von ihr wurde jetzt ein Buch übersetzt und die nennt sich Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt. So lang, aber das ist so ein ganz schönes, poetisches Buch. Viele sind ganz begeistert, dass es sehr poetisch und sehr aktuell ist und auch feministisch. Diese Themen zum Beispiel, die bei ihr vorkommen, die auch international und auch in ganz Europa aktuell sind.
Was sind das für Themen?
Naja, zum Beispiel Feminismus oder die spricht also generell über die Geschichte ihrer Familie und über die Rolle der Frauen in dieser Familie. Das ist so eine aserbaidschanische Community in Russland, genau, wie die Frauen unterdrückt werden und so weiter. Ich wollte damit sagen, dass die Russen nicht irgendwie so über die Themen schreiben, die so ganz in der Community bleiben, sondern das ist eine Literatur, die auch in ganz Europa willkommen sein muss. Das sind so internationale Themen.
Ich möchte jetzt mal mein Herz ausschütten. Das ist halt die große russische Literatur, wird sich natürlich auch in der Gegenwart weiterentwickeln. Da ist sozusagen keine Defensive notwendig. Ja, und Sie haben ja die großen Namen schon gesagt. Eine Frage, Sie haben ja die Messe, machen Sie ja jetzt zum wiederholten Male. Wer kommt da eigentlich hin? Hauptsächlich Menschen, die aus Russland ausgewandert sind oder auch viele, die gar kein Russisch sprechen? Was für Angebote gibt es für deutschsprachige Besucherinnen?
Natürlich sind das vor allem Leute, die aus Russland ausgewandert sind und die kommen aus ganz Europa, nicht nur aus Berlin. Die kommen auch aus Amerika, Israel und unser Ziel ist auch, das ein bisschen in Berlin zu präsentieren, dass die deutschen Leute und die Community auch sieht, dass es sowas gibt. Da sind ganz viele Leute da gibt, die Russisch sprechen und so schöne Bücher machen. Und darum haben wir zum Beispiel am ersten Tag, am 1. Mai um 11, da haben wir eine Diskussion über die gegenwärtige Lage der russischsprachigen Kultur sozusagen und wie sich das weiterentwickeln kann außerhalb Russland. Und das wird simultan ins Deutsche übersetzt. Dann gibt es auch eine Diskussion weiter über die Probleme der Übersetzungen vom Russischen ins Deutsche und umgekehrt, also gerade heute und in der aktuellen Situation des Krieges. Und weiter gibt es auch eine Diskussion über die queere Literatur und warum das jetzt heute so zum Art vom Protest wird in Russland. Und das sind so drei Diskussionen, die ins Deutsche übersetzt werden.
Ich habe mir das Programm angeschaut und was mir aufgefallen ist wirklich die Themenvielfalt, also von wirklich politischen Veranstaltungen, da wird zum Beispiel eine Sammlung von Briefen an politisch Gefangene präsentiert, gibt es aber auch Veranstaltungen wie Dating und Sex im Exil. Warum ist sowas auch ein wichtiges Thema auf der Berliner Buchmesse?
Gerade diese Diskussion macht eine Autorin von einem schönen Buch auch über Sex und das ist auch russisch geschrieben. Aber wir wollen gerade, dass auch die jungen Leute zu uns kommen und diese Vielfalt von Büchern sehen, die es in der russischen Sprache gibt. Also diese Bücher brauchen auch so frische Leser. Diese Buchmesse wird auch zu einem langsam, also großen Festival. Also ich würde sagen, dass es gibt auch ein bisschen Musik da und alles Mögliche. Ja, das wollen wir auch präsentieren.
Am kommenden Freitag, den 1. Mai, beginnt die Berliner Buchmesse für russischsprachige Literatur. Und die dauert vom 1. bis zum 3. Mai, findet statt im Prenzlauer Berg in der Schule für bildende Kunst und Gestaltung in der Immanuel-Kirch-Straße. Das komplette Programm finden Sie im Internet unter bookfair-berlin.de. Und wir sprachen mit der Leiterin dieser Berliner Buchmesse für russischsprachige Literatur, Olga Tschesnokova. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke sehr.
Vielen Dank.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Daniel Kehlmanns 2023 erschienener Roman Lichtspiel ist in englischer Übersetzung in diesem Jahr zu einem der wichtigsten Literaturpreise weltweit nominiert, den International Booker Prize. Der Roman handelt von dem österreichischen Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst, der wie viele andere Filmschaffende in den 1930er Jahren nach Hollywood ging. Pabst hatte dort allerdings keinen Erfolg, kehrte nach Deutschland zurück und drehte Filme für die Nazis.
Der Deutschlandfunk hat Kehlmanns Roman als vierteiliges Hörspiel adaptiert. Und das passt sehr gut, denn der Roman lässt sich gut in ein Hörspiel verwandeln, denn jedes Kapitel ist ein literarisches Kabinettstück, stilistisch ganz unterschiedlich, voller grandioser Erzähleinfälle. Wir hören eine Szene aus dem dritten Teil. Geschildert wird ein Lesekreis, an dem die Frau von G.W. Pabst teilnimmt. Der Lesekreis hat seit langer Zeit nichts anderes gelesen als die Bücher ein und desselben Nazi-Schriftstellers.
Milch?
Oh ja.
Yes.
Oh ja.
Ja, ja. Wo hab ich nur meinen Kopf? Jetzt habt ihr die ganze Zeit den Kaffee schwarz getrunken und die Milch steht noch in der Küche.
Wir wussten
die Zuckerdose nicht. Ist aber besonders schön. Milch?
Um noch einmal von Karaschs Stil zu sprechen.
Ich habe genauso eine Dose schon gesehen. Aber nicht hier, das war drüben bei den Mann. Jedenfalls war das genauso eine
Wie
Dose.
Finden Sie denn das Ende, liebe Gertrude?
Das Ende ist gut.
Ja, ja, aber was genau daran?
Wie er alles vorbereitet und dann löst.
Gestern Nacht war Trude irgendwo im letzten Kapitel eingeschlafen. Sie hatte also keine Ahnung, wie die Sternengeige endete.
Aber was sagen Sie zum letzten Satz, Gertrude?
Trude beugte sich vor, nahm ein Stück Kuchen, schob es in den Mund und gestikulierte hilflos, um zu zeigen, dass sie gerade nicht sprechen konnte.
Henny, würden Sie uns vielleicht wieder ein bisschen vorlesen?
Oh ja, bitte.
Sehr gut.
Oh,
schön.
Ja. Wir haben nicht das Recht, auch noch das Leben eines anderen in unser Unglück hineinzuziehen. Es ist nicht der Stolz, Mutter, es ist nicht der Stolz. Mit zitternder Hand strich Frau Kästner Elisabeth über das Haar.
Henny hatte gut vorgelesen, mit feinem Timbre, hoher, aber voller Stimme und der Satz,
sondern du liebst ihn, Kind,
war wie ein Seufzen herausgeströmt.
Das war wunderbar.
Ich werde nie vergessen, wie ich unsere liebe Henny in Schnitzlers Der einsame Weg gesehen habe.
Greta.
In der Josefstadt, inszeniert von
das ist lange her.
Otto Heming.
Heminger, nicht?
Greta, es reicht jetzt. Ich muss Sie wirklich bitten. Immer lenken Sie ab.
Ja.
Komm vom Hundertsten ins Tausendste. Erst irgendeine Zuckerdose und jetzt Schnitzler. Immer Sachen, die gar nichts.
Ich wollte doch
Nein, sagen Sie nichts. Sagen Sie einmal nichts. Ein Zirkel wie dieser ruht auf Übereinstimmung, auf Gleichklang. Wo das nicht gegeben ist, liebe Grit, bei aller Wertschätzung, vielleicht machen wir eine Weile ohne Sie weiter.
Keine sprach ein Wort, während Grit Borger mit unsicheren Händen ihre Handtasche aufnahm, ein besticktes Taschentuch hervorholte und sich die Tränen wegtupfte.
Vergessen Sie nicht Ihren Mantel. Wie schön, dass Sie jetzt bei uns sind, Trude.
Ja.
Ich freue mich auf unsere gemeinsamen Lektüren.
Ja.
Was lesen wir als nächstes?
Wieder den gleichen Nazi-Schriftsteller. Das war ein Ausschnitt aus Lichtspiel, der vierteiligen Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur in der Regie und Bearbeitung von Sebastian Stern mit großem Sprecheraufgebot. Thomas Leubel, Bibiana Beklau, Valerie Ceplanova. Zu hören auf den Seiten von Deutschlandfunk Kultur und in der ARD Sounds App. Kleines Leitmotiv heute. Kleine Schwächen, so heißt auch der Roman, um den es jetzt geht, im Original Ordinary Human Failings. Das ist der zweite Roman der irischen Autorin Megan Nolan. Auf den ersten Blick erscheint das Buch wie ein Krimi. Es geht um ein totes Kind, das bei den Mülltonnen gefunden wird, irgendwo in London. Ist das ein klassischer Kriminalroman, Marie, oder täuscht die Oberfläche?
Megan Nolan, die macht das ganz raffiniert. Also das Buch kommt erstmal als klassischer Krimi daher. Wir sind im London der 90er Jahre in einer Sozialsiedlung im Süden der Stadt. Und da wird eben ein 3 Jahre altes Mädchen, Mia, tot bei den Müllcontainern gefunden, mit blonden Zöpfen, einer rosa Brille und Würgemalen am Hals. Gott, Gott, Gott. Und ihre Eltern sind beliebt in der Siedlung, die setzen sich dafür soziale Projekte ein. Und Megan Nolan nutzt bewusst die bekannten Elemente eines Krimis und schlägt so diesen bekannten Whodunit-Pfad ein, als würde die Geschichte jetzt allein dazu dienen, diese Frage zu beantworten. Mhm. Wer hat es getan? Und es entsteht auch sofort ein Verdacht. Also das Mädchen, mit dem mir zuletzt gesehen wurde, ist Lucy Green. Die ist 10 Jahre alt. Sie ist die Tochter einer irischen Einwandererfamilie, von der die anderen Bewohner des Sozialbaus eigentlich nur sagen, die irische Assi-Familie. Und das Kind nennen sie Rotzbalg.
Du sagst, der Roman gibt nur vor, ein Krimi zu sein. Wo genau beginnt sich das denn zu verschieben? Was macht der Roman anders als ein Krimi?
Na, man merkt ganz schnell, dass diese Frage, wer war es, diese Auflösung eigentlich beim Erzählen gar nicht mehr so richtig interessiert, dass das aus dem Fokus rückt. Stattdessen verschiebt er sich auf was anderes, nämlich darauf, wie überhaupt über diesen Fall gesprochen wird, wie schnell Menschen zu Verdächtigen werden. Das dauert eigentlich nur ein paar Stunden. Und wie Geschichten entstehen über diese Menschen, noch bevor irgendwas gesichert ist. Und was dabei natürlich hilft, dabei, dass die Gerüchte hochkochen und weitertransportiert werden, ist, dass da zufällig ein Reporter da ist, als das passiert in der Gegend. Das ist Tom, der arbeitet für eine Boulevardzeitung und ich glaube, der kann das Wort Skrupel nicht mal buchstabieren. Sein Reporter-Spürsinn, der sagt ihm, das ist eine Geschichte, die Zeitungen verkauft. Und wir erleben das Geschehen zunächst nur aus seiner Perspektive, also aus so einer Außenperspektive eines Zufallsbeobachters, auch wirklich so bruchstückhaft, der kennt die Leute da alle nicht, aber er fängt sie auf, die Gerüchte, die Eindrücke, die ersten Deutungen. Und nachdem die Polizei dann die 10-jährige Lucy mitnimmt zum Verhör und die Familie Green dann angefeindet wird, wanzt er sich so richtig ran an diese Familie, quartiert die in so einem kleinen Hotel ein, angeblich um sie zu schützen, aber eigentlich horcht er die nur aus, um seine Stories schreiben zu können, wie so ein Parasit. Und Megan Nolan hat in einem Interview im Guardian selber gesagt, mich interessiert, wie schnell Menschen zu einer Geschichte werden, die andere über sie erzählen.
Und wie erzählt Megan Nolan ihre Geschichte über kleine menschliche Schwächen?
Sie erzählt das mit ganz vielen Stimmen. Wir hören die Mutter des verdächtigen Mädchens, Carmel, ihren Großvater John, ihren Onkel Richie, aber eben auch den Boulevardjournalisten Tom. Und es ist so ein fragmentiertes Bild, wie so ein Gerichtsprozess ohne Richter, ohne Instanz, die irgendwie endgültig erklären würde, was jetzt wahr ist. Megan Nolan sagt, Moral ist eben nicht stabil. Die verschiebt sich, je nachdem, wer die Geschichte erzählt. Und mich interessiert, wie Moral durch Erzählungen geformt wird. Und das kann man wirklich spüren in dem Buch. Und die Perspektive von Lucy, dem Mädchen, um das sich eigentlich alles dreht, die kommt erst spät im Roman dazu. Zuerst sehen wir dieses Mädchen die ganze Zeit durch die Augen anderer, durch Vorurteile, durch soziale Etiketten, durch Projektion. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich bewege mich durch so eine Art Vorraum aus Zuschreibungen, bevor ich eigentlich zu dieser Person gelange. Und so ist das ja oft in der Nachbarschaft, ne? Man kennt die Leute gar nicht richtig, aber man glaubt, ja, man kann die schon genau einordnen. Allerdings. Und der Roman zeigt ganz deutlich eben und anschaulich, wie schnell Menschen etikettiert werden als Problemfamilie oder als Assi-Familie, als Verdachtsfall, wie es im Roman heißt. Und Nolans Stil ist bewusst zurückgenommen. Also die schreibt gar nicht spektakulär, ganz ruhig, präzise, manchmal fast ein bisschen distanziert, beobachtend. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Erstmal, weil aus dieser Unsicherheit, ist das jetzt alles so wirklich, wie ich da höre oder nicht, so eine gewisse Spannung entsteht. Und weil das natürlich wunderbar kontrastiert mit der Sprache des Journalisten Tom, denn seine Berichte sind da auch abgedruckt. Und dieser Sprache der Boulevardpresse, die zuspitzt, die verkürzt, die emotionalisiert und skandalisiert.
Du hast ja gesagt, der Roman spielt da in diesem Viertel in London der 90er Jahre. Bleibt das bei diesem Fokus?
Der Roman macht noch eine zweite Zeitebene auf, um auch diese Familiengeschichte so ein bisschen anschaulicher zu erzählen. Wir gehen zurück in die Herkunftsgeschichte von Carmel Green, der Mutter der verdächtigten Lucy. Und die kommt aus dem irischen Waterford. Das sind dann so Rückblenden in die 1970er Jahre. Wir erfahren, wie sie aufgewachsen ist in so einem engen katholisch geprägten Umfeld, wie sie als Teenagerin schwanger geworden ist mit Lucy, diese Schwangerschaft verheimlicht und ja, welche Distanz sie schon hat zu ihrem Kind, als es noch ganz klein ist. Da heißt es, aus dem Biologiebuch wusste sie, dass der Embryo noch winzig sein musste, allerhöchstens traubengroß, ein unwürdiger Widersacher, für den sie nur Verachtung übrig hatte. Und wenn man das in der Rückblende liest und dann natürlich weiß, das ist jetzt die Lucy, um die es im Buch geht, dann bekommt es natürlich nochmal eine andere Wirkung. Auch wenn, das muss man an der Stelle sagen, da könnte man jetzt gedacht haben, okay, es ist schon das Urteil gefallen, die ist eine schlechte Mutter. So ist das überhaupt nicht. Eben Megan Nolan fällt solche Urteile nicht in ihrem Buch. Und als die Familie von der Schwangerschaft erfährt, zieht sie dann eben nach London, will da neu anfangen, denn das uneheliche Kind hätte im katholischen Irland dazu noch mehr Komplikationen geführt. Wir schauen also Stück für Stück mit jeder Perspektive, mit jedem Puzzleteil hinter dieses Label der Problemfamilie, entdecken wirklich dann ein vielschichtiges Bild einer Familie. Und da entdecken wir keine Kapitalverbrechen, sondern vor allen Dingen diese ordinary human failings, diese kleinen menschlichen Schwächen, naja. Überforderung, Schweigen, falsche Entscheidung. In welcher Familie kommt das eigentlich nicht vor? Das Buch ist also weniger ein Krimi als eine Studie über Vorurteile und ein Porträt in ganz vielen Schattierungen dessen, was manchmal so unter dem Sammelbegriff Unterschicht zusammengefasst wird. Und am Ende bleibt so die Erfahrung, dass diese Familien uns eigentlich viel ähnlicher sind, als wir manchmal glauben möchten.
Megan Nolan, Kleine Schwächen, wurde aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Ochel, ist im Konya Verlag erschienen, 256 Seiten, kosten 24 Euro.
Und wir beiden Piloten und Pilotinnen, wir steigen jetzt aus dem Flugzeug der Literaturagenten und sagen gleich Tschüss. Vorher wollen wir Ihnen noch was zu Gehör bringen. Wir hatten vorhin zu Gast Olga Chesnokova, die Berliner Buchmesse für russischsprachige Literatur ins Leben gerufen hat, die am 1. Mai beginnt. Und die hatte uns eine Empfehlung mitgegeben für einen aktuellen russischen Roman, der gerade frisch ins Deutsche übersetzt worden ist. Und da sagte sie zu uns, Jegana Jabarova, das müsst ihr lesen. Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt. Der Titel. Und wir haben sie einfach vorhin noch mal gebeten, uns einen kleinen Ausschnitt aus dem Roman vorzulesen. Und das hören wir uns jetzt alle noch zusammen an.
In der Schule hatten alle beliebten Mädchen blaue oder grüne Augen. Mir wurde also schnell klar, dass ich Pech gehabt hatte, denn meine Augen waren braun. An ihnen war nichts interessant. Sie waren gewöhnlich wie Baumrinde, eine massive Tischplatte oder der Lappen, den die Putzfrau zum Bodewischen nutzte. Viel zu viel Hässliches und Alltägliches war braun. Die Augen all meiner Cousinen und Verwandten waren braun. Einmal brach ich zufällig von einem Spiegel in Tränen aus und als ich einen Blick hineinwarf, bemerkte ich, dass meine Augen etwas heller geworden waren. Ein Honigschimmer und etwas Grün waren darin aufgetaucht, wie bei Vater, nur nicht so, ganz so ausgeprägt, kaum zu erkennen. Endlich beruhigte ich mich, sie waren also nicht nur braun, sie hatten einen Hauch Grün, auch wenn er erst nach vielen Tränen zum Vorschein kam. Meine Augen wurden nur in den Minuten der Verzweiflung heller, als wäre das Leid ein Bleichmittel, der notwendige Preis für das Schöne.
Und damit schließen wir jetzt die Augen und sagen Tschüss, bis nächste Woche.
Bis dann.
Radio 1. Nur für Erwachsene.